größer kann der Kontrast eigentlich nicht sein zwischen dem, was wir gerade gehört haben,
und zu dem, was wenige Tage vorher am Sonntag passiert ist. Nur wenige Tage vorher zog Jesus in Jerusalem ein und wurde als Messias gefeiert. Da wurden ihm Mäntel hingelegt, Zweige wurden ihm hingelegt, es wurde gerufen, Hosianna, dem Sohn Davids. Kein Geringeren als dem Sohn Davids. Alle wussten, der Sohn Davids, das wird der verheißene Messias sein. Und die Volksmenge sah in Jesus diesen Sohn Davids und sie riefen, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Da ist eine Hoffnung, die sich jubeln lässt, diese leise Ahnung, Jesus, dieser Jesus, der 3 Jahre in unserem Land unterwegs war und fantastische Wunder getan hat und mit Vollmacht gepredigt hat, dieser könnte es doch tatsächlich sein, der verheißene Messias. Und wenige Tage später platzt dieser Traum auf dramatische Weise. Jesus hängt am Kreuz. Und nicht nur das. Da ist eine Volksmenge, die schreit, kreuzigt ihn. Diese Tatsache, dass Jesus jetzt am Kreuz hing, das musste doch der Beweis sein, dass Jesus nicht der Messias sein kann. Jeder kannte damals den Bibelvers, verflucht ist, wer am Kreuz hängt. Also deutlicher kann das Zeichen nicht sein, es könnte ja sogar Reden Gottes sein. Schaut mal her, was ich von eurem Messias halte, gar nichts. Deswegen hängt er jetzt am Kreuz. Gibt das Kreuz nicht den geistlichen Führern recht, die von Anfang an Jesu Tod wollten? Hätte das Volk nicht lieber auf die geistlichen Führer hören sollen, anstatt da diesem hergelaufenen Propheten zu folgen, diesem selbsternannten Propheten? Das Kreuz machte damals schon und macht heute auch für viele keinen Sinn. Nicht nur die Juden, die stoßen sich am Kreuz, sondern auch Moslems stoßen sich am Kreuz. Sie sagen, ein Gott kann nicht leiden. Gott ist doch erhaben über alles Leid. Und die Tatsache, dass ihr Christen an einen leidenden Gott glaubt, ist doch der Beweis, dass er nicht Gott sein kann. Oder auch die Menschen, die so sehr vom Humanismus geprägt sind, die sagen sich, jemand muss für mich sterben, weil ich eigentlich so verloren bin, dass ich den Tod verdient habe? Was ist denn das bitte für ein negatives, menschenverachtendes Menschenbild? Ihr Christen, was glaubt ihr da eigentlich? Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen die verloren gehen, heißt es in 1. Korinther 1, Vers 18. Das galt damals schon und gilt heute auch noch. Eine Torheit, etwas Verrücktes. Sowas glaubt man doch nicht. Für die verloren gehen, ist das Kreuz purer Unsinn. Es leuchtet für sie nicht ein. Das zieht sich durch die Menschheitsgeschichte, durch unsere Gesellschaft, dass Menschen sagen, nein, das, was da passiert, ist doch bekloppt. Die Botschaft vom Kreuz ist so radikal, dass sich Menschen daran stoßen, dass Menschen an dieser Botschaft verzweifeln und sie als Blödsinn abtun. Und dann heißt es weiter, für uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und das ist die Spannung des Kreuzes. Für so viele Menschen ist es etwas Verrücktes, eine Torheit, etwas Beklopptes. Aber für die, die gerettet werden, ist es eine Kraft, die Kraft Gottes. Im Kreuz erleben wir, die wir gerettet werden, die Kraft Gottes. Und heute soll es um diese Kraft Gottes gehen. Es geht um die Kraft des Kreuzes. Und nicht das Symbol Kreuz hat diese Kraft. Manche hängen sich ja als Kette so ein Kreuz um und hoffen, dass es sie irgendwie Glück bringt. Ja, auf den Gipfeln der Alpen, da sind die Gipfelkreuze und man hofft sich, dass durch diese Kreuze die Bergsteiger irgendwie Bewahrung erleben. Manche stellen sich ein Kreuz auf ihren Nachttisch und hoffen, dass sie deswegen besser schlafen. Das Kreuz an sich ist kein magisches Stück, ja, und wenn wir wissen, das Kreuz ist bei mir, dann bin ich sicher. Das ist nicht die Kraft des Kreuzes. In diesen 2 Balken, die sich kreuzen, steckt an sich keine Kraft, sondern das, was am Kreuz passiert ist. Das wird uns zur Kraft. Das, was am Kreuz passiert, ist das Zentrum, der Höhepunkt der guten Nachricht, dem Evangelium von Jesus Christus. Seit 3 Sonntagen beschäftigen wir uns schon mit dem Evangelium. Wir haben angefangen mit Gott, weil nur wenn wir ein Verständnis haben von Gott, können wir das Evangelium überhaupt verstehen. Wir haben angefangen bei Gott, der trotz seiner unglaublichen, unfassbaren Größe uns im Blick hat, der für uns ein Gegenüber, ein Du werden möchte. Wir haben uns diesen Gott angeschaut, der so gewaltig ist, dass er das gesamte Universum erschaffen hat und trotzdem dich persönlich im Blick hat, dich persönlich kennt und dich liebt. Obwohl du, wenn man das Universum im Blick hat, kleiner bist, als ich es mit meinem Finger ausdrücken könnte. Gott liebt dich. Dieser große Gott liebt dich. Er will Gemeinschaft mit dir. Er will dich kennen. Er will, dass du ihn kennst. Dass ihr Gemeinschaft miteinander habt. Und dann haben wir uns am 2. Sonntag uns mit dem Menschen beschäftigt. Den Menschen, den Gott mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt hat, wie es im Psalm 8 heißt. Den Menschen, den Gott als sein Ebenbild geschaffen hat, als sein Abglanz, als sein Gegenüber. Gott hat uns beziehungsfähig gemacht. Er hat uns in die Lage versetzt zu lieben. Er hat uns die Fähigkeit geschenkt zu kommunizieren. Er hat uns beschenkt mit Kraft und Kreativität. Und wisst ihr, so viele Menschen sind auf der Suche nach Sinn, nach Orientierung, nach Bedeutung. Und ich glaube, dass hier der Schlüssel liegt. Wenn wir verstehen, was die Idee Gottes für unser Leben ist, dann finden wir den Sinn. Unser Sinn und zugleich unsere Bedeutung ist, dass wir Gott in der Schöpfung widerspiegeln und dass wir mit Gott in enger Liebesbeziehung leben, in der wir Gott in seiner Schönheit und Herrlichkeit erkennen und ihn anbeten. Das ist der ganze Sinn von uns Menschen. Gott in der Schöpfung widerspiegeln und in einer Beziehung zu Gott leben, in der wir seine Schönheit und Herrlichkeit erkennen und ihn anbeten. Aber der Mensch hat ein großes Problem. Der Mensch wendet sich von Gott ab. Der Mensch verweigert Gott die Anbetung. Frag dich doch mal selbst, was sind die Dinge, die du anbetest? Jeder Mensch ist ein Anbeter. Gott hat den Menschen als Anbeter geschenkt und es gibt keinen Menschen, der nicht anbetet. Aber das Problem von uns Menschen ist, dass wir von unserer Natur aus nicht Gott anbeten, sondern andere Dinge. Dinge, die der Schöpfer, der angebetet werden möchte, geschaffen hat. Und die Konsequenz, die wird in Römer 1, Vers 26 ausgedrückt. Sehr dramatisch, es lohnt sich, das ganze Kapitel zu lesen. Aber es heißt dann in Römer 1, Vers 26, darum. Also darum, weil die Menschen Gott die Anbetung verweigern und andere Dinge anbeten, darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften. Weil sie Gott die Anbetung verweigern, gibt Gott sie dahin. Der Mensch fällt aus seiner Bestimmung, weil er sich selber ausgesucht hat, nicht in dieser Bestimmung zu leben. Er spiegelt Gott nicht mehr wider, sondern fängt an, Dinge zu tun, die Gott widerstreben. Und jetzt sind wir nicht mehr ein Abglanz Gottes, sondern im Gegenteil werden wir Menschen durch die Sünde ein Abglanz von dem, was Gott verachtet. Dann müssen wir in Römerbrief im weiteren Verlauf lesen, dass kein einziger Mensch vor Gott gerecht ist. Und jeder Mensch aus sich heraus verloren ist und dass niemand auf der ganzen Welt den Willen Gottes tut. Alle sind verloren in Sünde und kein Mensch kommt da alleine raus. Aber Gott ist so voller Liebe für uns Menschen, dass er unsere Rettung selber plant. Das, was wir Menschen nicht aus eigener Kraft schaffen können, das schafft nun Gott für uns. Und er verheißt der Menschheit, der Welt, ein Messias, ein König, der Frieden für Israel und für die ganze Welt bringt. Und das haben wir uns letzten Sonntag angeguckt, wie Jesus, der Messias, in Jerusalem einzieht und als Messias gefeiert wird. Aber wenige später dann wird diese Hoffnung brutal enttäuscht. Der, den sie als Messias gefeiert haben, hängt jetzt am Kreuz. Dabei hätten sie nur genauer hingucken müssen. Die Menschen erwarteten einen politischen Messias, einen, der sie aus der Gewalt der Römer befreit, einen mächtigen König, der für Israel politischen Frieden bringt. Aber dabei hätten sie einfach auch von selber drauf kommen können, dass der Messias viel tiefer ansetzen möchte. Denn die Herrschaft der Römer über Israel beschreibt letztlich ein Symptom. Gott hat sein Volk ja in die Freiheit geführt. Er hat sie vor vielen hunderten Jahren, hat er sie aus Ägypten befreit und gesagt, ihr seid jetzt mein Volk und ihr sollt in Freiheit leben, in Gemeinschaft mit mir. Immer wieder hat er seinem Volk deutlich gemacht, wenn ihr mir die Treue haltet, dann wird es euch gut gehen. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt, dann werdet ihr meinen Segen ernten. Aber wenn ihr euch von mir abwendet, dann werde ich auch mich von euch abwenden. Und es werden feindliche Mächte anfangen, über euch zu herrschen. Einfach gesagt, wenn ihr mich nicht über euch herrschen lasst, dann werden andere über euch herrschen. Wenn ihr mich nicht Herr über euer Leben sein lasst, dann werden andere über euch herrschen. Ich möchte dich mal ganz persönlich fragen, was beherrscht dich denn? Wer oder was beherrscht dich? Lässt du Gott über dein Leben herrschen, weil du weißt, dass Gott es zu 100% gut mit dir meint und dass sein Wille, den er in seinem Wort ausgedrückt hat, für dich gut ist und dass er dir ein erfülltes Leben bereitet? Oder herrschen andere Dinge über dein Leben, weil du Gott nicht folgen wolltest? Und dann sind Schmerz, Süchte, Bindung über dich eingebrochen und du merkst, ja, irgendwie bin ich nicht mehr Herr der Lage. Jesus Christus ist nicht gekommen, um das Problem mit den Römern zu lösen. Er ist gekommen, um tiefer anzusetzen bei dem eigentlichen Problem. Er ist angekommen, um anzusetzen bei dem, was uns von Gott trennt. Bei dem, was uns dazu führt, dass wir ein Leben außerhalb unserer Bestimmung führen, ein Leben, das in den Abgrund führt, Leben. Er ist gekommen, um bei der Sünde anzusetzen. Und das beschreibt Paulus jetzt in Römer 5 in den Versen 1 bis 6 und die möchte ich einmal mit uns lesen. Die Verse 1 bis 5. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Was für ein Sprung. Erst konfrontiert uns Paulus ausführlich in den ersten Kapiteln des Römerbriefs darüber, wie verloren wir als Menschen eigentlich sind. Wie sehr wir eigentlich einen Retter brauchen. Und jetzt spricht er von unserer Rechtfertigung, von unserer Rettung. Und er nennt ja so viele Dinge. Er sagt, wir sind durch Jesus gerechtfertigt. Durch Jesus haben wir Frieden mit Gott. Durch Jesus stehen wir unter der Gnade. Und Gnade bedeutet, gerettet zu sein, ohne dass man es verdient hat. Gnade bedeutet, gerettet zu sein, ohne dass man selber auch nur irgendetwas hätte dafür tun können. Und er spricht von der Hoffnung auf ein ewiges Leben bei Gott, in der Herrlichkeit Gottes. Und dann geht es noch weiter, und das ist für uns erstmal herausfordernd. Aber was hier deutlich wird, ist, dass auch die Bedrängnisse in diesem Leben jetzt eine ganz neue Perspektive bekommen. Die Bedrängnisse und Schwierigkeiten, die ja auch wir als Christen erleben dürfen, die hauen uns nicht mehr um, sondern wir haben auch in diesen Bedrängnissen jetzt eine Hoffnung und wir sehen in den Bedrängnissen die Gelegenheit, im Glauben an Jesus Christus zu wachsen. Weil das ist es, worum es geht, dass wir uns in unserem Glauben bewähren, weil wir wissen, der größte Schatz unseres Lebens ist nicht dieses Leben hier auf der Erde, sondern der größte Schatz ist Jesus Christus, der uns ewiges Leben schenkt. Dann heißt es schließlich, dass durch Jesus Christus die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der in uns lebt. Also die Liebe Gottes ist für uns nicht mehr nur eine Tatsache, die wir uns irgendwie verständlich machen müssen, sondern es ist in unsere Herzen gegossen, die Liebe Gottes. Das heißt, wenn wir in unser Herz gucken und Jesus Christus angenommen haben, dann merken wir, dass kein Zweifel mehr daran besteht, wir sind geliebt. Wie ist das möglich? Wie ist diese Kehrtwende möglich? Und das lesen wir dann, wenn wir weiterlesen, ab Vers 6. Denn, heißt es nämlich jetzt, warum kann das sein, dass wir aus Glauben gerechtfertigt sind und so weiter? Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt werden, sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht nur das, wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Diese wenigen Verse beschreiben die Kraft des Kreuzes. Das Opfer von Jesus Christus am Kreuz macht diese Veränderung, die wir vorher gelesen haben, möglich. Lass uns diese Verse mal durchgehen. In Vers 6 heißt es jetzt also, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Für wen ist Jesus gestorben? Nicht für Gerechte. Nicht für Menschen, die es verdient haben. Nicht für gute Menschen, sondern für gottlose Menschen ist er gestorben. Menschen, die es nicht verdient haben. Und wir waren auch mal gottlos. Und wir waren auch mal kraftlos. Die Gottlosen sind kraftlos. Und kraftlos meint hier unfähig aus eigener Kraft den Willen Gottes zu tun. Das ist das Dilemma des Menschen. Dass wir vielleicht den Willen Gottes kennen. Vielleicht auch nicht. Aber das macht keinen Unterschied, denn ob wir den Willen Gottes kennen oder nicht, wir sind als Menschen unfähig, den Willen Gottes zu tun. Wir sind kraftlos. Aber dann kam Jesus und er lebte ein perfektes Leben. Er tat in allem Gottes Willen. Er hat nicht einmal das Gesetz Gottes übertreten. Er war zu 100% gerecht. Und er kam, um dann am Kreuz für uns Ungerechte zu sterben. Dadurch sind wir gerechtfertigt, weil zwei Dinge am Kreuz passieren, nämlich Jesus nimmt unsere Ungerechtigkeit auf sich und schenkt uns seine Gerechtigkeit. Das passiert beides. Er nimmt deine Schuld, all dein Versagen, deine Kraftlosigkeit auf sich und schenkt dir seine Gerechtigkeit, die er alleine errungen hat als Leben, als Mensch. Das ist reine Gnade. Wer macht sowas? Mein Vers 7 drückt es aus, nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Mal Hand aufs Herz, für wen würdest du sterben? Wenn du einen gerechten, lieben Menschen kennst, wo du sagst, hey, das ist wirklich ein guter Mensch, würdest du für ihn sterben? Ich würde es nicht machen, ganz ehrlich. Ja, vielleicht sind da Menschen, die dir nahestehen, deine Familie, deine Frau, dein Mann, deine Kinder. Da sagst du dir, ja, ich für die würde ich sterben. Und sollte mal so eine Situation kommen, hoffe ich, dass ich die Kraft habe, das auch zu tun. Wir Menschen, wir geben nicht einfach so unser Leben dahin. Wir haben einen Überlebenstrieb und sagen nicht, ja, da ist ein Mensch, für den lohnt es sich zu sterben, deswegen sterbe ich für den. Nein, das machen wir nicht einfach so. Aber am Kreuz passiert dann etwas viel Radikaleres. Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir geben unser Leben nicht mal für einen Gerechten, aber Jesus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Starb für Menschen, die es absolut nicht verdient haben. Er starb für die Menschen, die eigentlich den Tod verdient haben. Er starb für die Menschen, die Gott die Anbetung verweigerten. Gott hatte allen Grund, auf uns zornig zu sein, aber in seiner Liebe gibt er seinen Sohn für uns. Das ist der ultimative Liebesbeweis. In dieser Welt passieren ja so viele Dinge, die uns daran zweifeln lassen, dass wir geliebt sind. Vielleicht bist du in einem lieblosen Elternhaus aufgewachsen und hast immer daran gezweifelt, ob du wirklich geliebt bist, ob du gewollt bist. Ja, und auch in der Schulzeit können ja so viele hässliche Dinge passieren, die einem sagen, ich bin wertlos, ich bin nicht geliebt, keiner mag mich. Ja, jetzt zu Zeiten, wo man ja nicht mehr mobben muss, indem man jemandem in die Augen schaut, sondern das einfach digital über sein Handy machen kann. Das ist ein erschreckend hoher Prozentsatz von Menschen, die mit Mobbing groß werden. Und innen drin entsteht die Frage und wird immer lauter, bin ich eigentlich geliebt? Jeder Mensch sehnt sich danach, geliebt zu werden. Und so viele Menschen fühlen sich nicht geliebt, fühlen sich ungeliebt. Aber Gott gibt uns den ultimativen Liebesbeweis. Er hat seinen Sohn für uns gegeben, in dem Moment, als wir noch Sünder waren und es nicht verdient haben. Wer an Jesus Christus glaubt, der wird sich seiner Liebe gewiss, mehr noch, die Liebe Gottes wird ausgegossen in seine Herzen. Und wenn du als Kind Gottes immer noch dazu neigst, an der Liebe Gottes zu zweifeln, daran zu zweifeln, dass du wirklich wert bist, geliebt zu werden, dann schau auf das Kreuz. Denn das Kreuz beweist, wie sehr du geliebt bist. Vers 9. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn von dem Zorn errettet werden? In diesem Vers merken wir, dass Sünde eine ernste Sache ist. Sünde ist eine Sache, die Gott zornig macht. Ich wurde vor kurzem mal gefragt, kann Gott wirklich zornig sein? Also ist es nicht eine göttliche Eigenschaft, dass er über solche Gefühle wie Zorn erhaben ist? Viele kriegen das nicht unter die Füße. Ja, und es ist auch ein unbeliebtes Thema unter Christen. Es ist ein unbeliebtes Thema für Prediger, dass Gott tatsächlich zornig ist. Und dass unsere Sünde, unsere Schuld den Zorn Gottes zur Folge hat. Und dass der Zorn Gottes so weit reicht, dass ein blutiges Opfer gefordert wird. Aber so ist es. Aber wisst ihr, Zorn ist am Ende eigentlich ein Zeichen von Liebe. Weil Gott liebt, ist er zornig. Er ist zornig über die Sünde, weil die Menschen, die er liebt, durch die Sünde kaputt gemacht werden. Als die Ägypter die Israeliten versklavt hatten, bekamen sie den Zorn Gottes zu spüren. Sie nutzten das Volk Gottes aus, das Volk, das er liebt. Sie taten ihm Gewalt an, sie versklavten sein geliebtes Volk. Und so kamen dann irgendwann die Plagen über das Land. Und Gott zeigte den Ägyptern, hey, was ihr hier tut, ist nicht okay. Das ist mein Volk. Lasst es ziehen. Aber egal, wie schlimm die Plage auch war, die Ägypter wollten nicht akzeptieren, dass Israel das Volk Gottes war und sie kein Anrecht auf Israel haben. Und deswegen kam es zum Schluss die schlimme letzte Plage, die in einer sehr dramatischen Weise den Zorn Gottes deutlich macht, den Tod aller Erstgeburt. Der Tod aller Erstgeburt. Da starben also in einer Nacht alle Erstgeborenen der Menschen und auch der Tiere. Und es gab nur einen Weg, diesem Tod zu entrinnen. Auch für das Volk Gottes gab es nur einen Weg, diesem Tod zu entrinnen, nämlich, dass der Hausvater ein makelloses Lamm nahm, ein einjähriges Lamm, an dem kein Tadel war, es schlachtete und das Blut an die Türpfosten strich, und so ging der Engel des Todes an diesen Häusern vorbei. Und hier haben wir schon ein Vorzeichen auf das, was Jesus für uns getan hat. Wir haben es eben gesungen, Jesus ist das Lamm Gottes. Ist für uns etwas fremd vielleicht in der heutigen Gesellschaft, dieser Gedanke, Jesus das Lamm Gottes, aber wenn wir das vor Augen haben, dann verstehen wir, was das ist. Jesus ist das perfekte Passahlamm. Er ist das Lamm, das makellos war, an dem keine Schuld haftete, das perfekt war. Und sein Blut würde für uns vergossen. Und das Blut, das vergossen wurde, das besänftigte den Zorn Gottes. festziehen, denn wir werden mit Gott versöhnt. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Wir sind jetzt versöhnt mit Gott. Aber allein die Tatsache, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, macht diese Versöhnung möglich. Das mag uns nicht passen, das mag uns auch nicht einleuchten, dass es so ist, aber daran glauben wir und daran halten wir fest. Und deswegen dürfen wir uns freuen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, wenn es noch so schlimm war. Wir sind jetzt keine Feinde Gottes mehr. Wir sind versöhnt und weil wir versöhnt sind mit Gott, werden wir leben. Das ist der Ausblick und so nähern wir uns langsam auch Ostersonntag. Weil wir versöhnt sind, werden wir leben, weil Jesus Christus lebt. Und dieses Leben ist ein Leben, das nicht mit unserem leiblichen Tod endet, sondern das ewig andauert. Vers 11, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Wir rühmen uns Gottes, weil Gott das für uns getan hat, weil er seinen Sohn für uns gegeben hat, rühmen wir uns Gottes. Das Wort rühmen ist so ein bisschen schwierig, ja, es kann sogar bedeuten, dass wir stolz sind. Wir sind stolz auf unseren Gott, wir sind stolz darauf, dass wir einen Gott haben, der so etwas Großartiges für uns getan hat. Letztlich bedeutet dieses Rühmen Anbetung. Und hier sind wir wieder am Anfang. Ja, wir haben unserem Gott die Anbetung verweigert. Aber wenn wir ans Kreuz schauen und am Kreuz entdecken, wie großartig Gott ist, dann führt uns das in die Anbetung. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, nicht, dass wir das aus uns heraus erzeugen konnten, aber wir werden wieder an den Punkt gebracht, dass wir Gott als unseren Herrn anbeten. Weil kein Zweifel mehr darüber besteht, dass Gott Herr ist, aber dass dieser allmächtige Herr es auch gut mit uns meint, dass er uns liebt und dass es nichts Besseres gibt, als an seiner Seite zu leben. Und deswegen wollen wir jetzt diesen Herrn, unseren Gott, unseren Herrn Jesus Christus anbeten, weil er es verdient und weil er uns alles geschenkt hat. Amen.